Insights aus dem Schadenbusiness, der Podcast von Schadennews. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Carina Hedderich und ich bin Redakteurin beim Online-Nachrichtenmagazin Schadennews. Im Fokus der heutigen Ausgabe steht das Thema Fahrerassistenzsysteme. Die technische Entwicklung war, wie in so vielen Bereichen, auch hier im letzten Jahrzehnt ja extrem dynamisch. Systeme, die früher nur Oberklassefahrzeugen vorbehalten waren, gehören inzwischen zur Serienausstattung und auch autonom fahrende Fahrzeuge sind ja längst keine Zukunftsmusik mehr. All das hat natürlich erhebliche Auswirkungen auf die Unfallschadenreparatur und genau darüber wollen wir heute sprechen und zwar mit einem ausgewiesenen Experten, der mir gegenüber sitzt, Helge Kiebach, Geschäftsführer des Kraftfahrzeugtechnischen Instituts. Hallo Helge.
Hallo Carina, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr hier zu sein.
Ich mich auch und vor allem auf das, was du uns heute so berichten wirst. Wir bleiben erstmal ganz allgemein. Also ich habe ja gerade schon gesagt, die Entwicklung in dem Bereich Fahrerassistenzsysteme ist extrem dynamisch. Wo liegen wir denn jetzt, was den Anteil an Fahrzeugen auf deutschen Straßen angeht, die eben mit Fahrerassistenzsystemen ausgestattet sind?
Ja, gleich eine schwierige Frage zum Anfang, die nicht ganz so leicht zu beantworten ist. Also ich fange vielleicht mal ganz vorne an. Im Jahre 2011 ist ESP, also ein Fahrstabilisierungsprogramm, verpflichtend eingeführt worden oder wurde verpflichtend für Pkw. Und das sind jetzt 15 Jahre ist das jetzt her und wir sind jetzt bei über 90% Verbaurate, Ausstattungsquote im deutschen Pkw-Bestand, also von den Fahrzeugen, die in Deutschland fahren. Das sind aber Systeme, die keine Umfeldbeobachtung machen. Wenn wir jetzt, und ich glaube, das ist auch der Schwerpunkt heute, das Thema Fahrzeugumfeldbeobachtende Assistenzsysteme mal uns angucken, dann liegen wir so bei ungefähr 20 bis 30% Ausstattungsquote im Bestand. Kommt jetzt ein bisschen darauf an, welches System wir uns angucken. Es gibt dazu eine sehr schöne Erhebung der BAS, der Bundesanstalt für Straßenwesen. Die hat für mehrere Jahre, zuletzt für 2023 mal sich angeguckt, wie die Ausstattungsquoten aussehen. Und demnach ist der City-Notbremsassistent, also ein autonomes Notbremsassistent, was bis 30 Kilometer pro Stunde selbstständig bremst, liegt derzeit bei um die 30%. Wenn wir uns mal zum Beispiel Totwinkelassistenten angucken, sind wir so knapp über 24, 25% und das sind so ungefähr die Ausstattungsquoten. Das heißt, grob gesagt, etwa jedes vierte, fünfte Fahrzeug in Deutschland hat diese umfeldbeobachtenden Fahrerassistenzsysteme. Eine kleine Ausnahme sind die Parkassistenzsysteme. Da haben wir schon eine höhere Ausstattungsquote. Da liegen wir ungefähr bei über 60%. Also 2 von 3 Fahrzeugen haben diese Ultraschallsensoren verbaut.
Aber ganz klar, Tendenz steigend. Du hattest eingangs erwähnt ESP als Beispiel, wo wir jetzt nach 15 Jahren bei 95% Verbaurate liegen. Nun haben wir ja auch inzwischen mehrere Assistenzsysteme, die Pflicht sind. Welche sind denn das?
Ja, das ist eine ganze Bandbreite. Wenn wir uns jetzt mal auf die wieder Umfeld, also Fahrzeugumfeld beobachtenden Systeme beschränken, dann ist das zum einen der Notbremsassistent, das ist der Spurhalteassistent, also dass das Fahrzeug überwacht, ob es noch im Fahrstreifen fährt und das gegebenenfalls also warnt oder eben auch korrigiert. Und das ist der Rückfahrassistent. Ansonsten gibt es noch weitere Systeme, zum Beispiel der intelligente Geschwindigkeitsassistent, der aber in der Regel über GPS arbeitet oder kartenbasiert, in einigen Fällen auch mit der Kamera. Das ist aber, was die Assistenzsysteme angeht oder insbesondere die Sensoren, nicht so der Schwerpunkt. Es gibt den Müdigkeitswarner und den EDR, also den Unfalldatenschreiber.
Nun hat natürlich all das extremen Einfluss auf die Reparatur, das ist klar. Natürlich, vieles ist schon angekommen im Werkstattalltag, Fahrerassistenzsysteme gehören dazu. Dennoch ist ja die Entwicklung dynamisch und stellt die Betriebe auch immer wieder vor neue Herausforderungen. Ihr als KTI beobachtet diese Entwicklung seit vielen, vielen Jahren. Aber gib doch mal den Zuhörenden, die vielleicht das KTI bisher noch nicht so intensiv kennen, einen groben Überblick. Worin besteht eure Arbeit und was konkret untersucht ihr auf diesem Gebiet der Fahrerassistenzsysteme?
Ja, sehr gern. Also unser grundlegendes Ziel, das ist immer bei jeder Arbeit, die wir tun, dort im Vordergrund, ist es, dass die Fahrzeuge heute und in Zukunft ökonomisch und ökologisch sinnvoll repariert werden können. Das heißt, wir wollen nicht, dass Fahrzeuge schnell zu wirtschaftlichen Totalschäden werden, sondern wir wollen tatsächlich die Fahrzeuge im Reparaturmarkt, also in den Werkstätten halten und dort Reparaturen ermöglichen. Das ist zunächst mal so das grundlegende, themenübergreifende Ziel des KTI. Konkret auf die Assistenzsysteme bezogen bedeutet das, dass die Funktion der Systeme über die gesamte Nutzungsdauer des Fahrzeugs erhalten bleiben muss. Das heißt, ein Fahrzeug muss nach einem Schaden, nach einer Kollision, nach einer Reparatur genau die Funktion aufweisen wie ein neues Fahrzeug. Und das bedeutet konkret, dass wir Reparaturmethoden entwickeln, also erstmal Schadenforschung machen. Das heißt, wie werden Fahrzeuge typischerweise beschädigt und dann auch Reparaturmethoden erarbeiten und in den Markt bringen wollen, mit dem diese Reparaturen dann in Zukunft auch ermöglicht werden. Ich möchte es vielleicht mal konkret machen, das ist vielleicht ein bisschen abstrakt, ich mache es mal konkreter. Wir beschäftigen uns beim Thema Assistenzsysteme, automatisiertes Fahren mit zwei großen Themenkomplexen. Das ist zum einen das Thema Kalibrieren, also die Ausrichtung von umfeldbeobachtenden Sensoren. Das ist zum zweiten das große Thema nachträgliches Beschichten, insbesondere von Radarsensoren. Das heißt, das Nachlackieren von Stoßfängern oder auch das Folieren, das sind so die beiden großen Themen. Wenn wir jetzt mal zum Thema Kalibrieren gucken, dort haben wir eine sehr aufwendige Untersuchung gemacht hinsichtlich der Kalibriertools. Wir haben alle marktgängigen Kalibriertools zu uns in die Werkstatt geholt, haben damit gearbeitet, haben die Schwächen und auch die Stärken herausgearbeitet und haben entsprechend mit den Kalibriertool-Herstellern gesprochen, Weiterentwicklungen angeregt und vor allem aber auch Hinweise für die Werkstätten erarbeitet und auch veröffentlicht, wie mit diesen Tools richtig umzugehen ist. Also wie setze ich eine Kalibrierung richtig um? Was ist auch das geeignete Kalibriertool für die Werkstatt, weil es dann sehr große Bandbreite gibt, sehr unterschiedliche Geräte, so dass wir Werkstätten ermöglichen wollen, genau das für die individuellen Rahmenbedingungen geeignete Gerät auszuwählen und damit fachgerecht zu arbeiten. Das nächste große Thema, nachträgliches Beschichten, hatte ich eben schon erwähnt. Da geht es vor allem darum, dass Stoßfänger, und es werden jährlich ungefähr 2 Millionen Stoßfänger in Deutschland beschädigt, dass die nicht immer durch ein neues Bauteil ersetzt werden müssen, sondern gegebenenfalls auch repariert werden können. Das heißt, dass zum Beispiel nachlackiert werden darf im Radardurchstrahlbereich. Also wir haben beispielsweise einen kleinen Kratzer dort. Dann kann es passieren, dass der Hersteller eben sagt, dort muss ein neues Bauteil verbaut werden mit einer Neuteillackierung. Wir wollen dort Reparaturlackierung, wir wollen eben dort die Reparaturen an diesen beschädigten Bauteilen ermöglichen. All diese Dinge erforschen wir und das ist jetzt wesentlich. Das machen wir nicht nur der Forschung wegen, sondern das hat natürlich auch Auswirkungen. Das heißt, wir bringen diese Ergebnisse in Gremien. Wir sind zum Beispiel in der Deutschen Kommission für Lack und Karosserie Instandsetzung sehr aktiv. Wir sind beim DIN sehr aktiv, wo es genau um das Thema geht. Wir sind beim ASA-Verband in einer Arbeitsgruppe beteiligt, wo es ums Kalibrieren geht. Das ist das eine. Und das andere ist, dass unsere Schulungen mit diesen Inhalten aktualisiert werden. Das heißt, die aktuellsten Forschungsergebnisse fließen direkt in unsere Schulung ein, sodass die Werkstattmitarbeiter, die bei uns die Schulung besuchen, entsprechend auch den neuesten Stand der Erkenntnisse dort mitgeteilt bekommen.
Also ihr seid auf jeden Fall sehr, sehr nah am Markt, im Austausch eigentlich mit allen Akteuren, die rund um die Unfallschadenreparatur beteiligt sind. Und es hat eben auch einen direkten Praxiseinfluss. Eure Arbeit?
Ja, das ist wichtig. Also wir machen praxisbezogene Arbeit. Das heißt, das ist keine Grundlagenforschung, sondern wir wollen, wie ich es vorhin gesagt hatte, die Reparaturfähigkeit der Fahrzeuge verbessern. Dafür arbeiten wir.
Wir kommen darauf später nochmal zurück. Dann wirst du vielleicht auch nochmal ein, zwei konkretere Einblicke geben in die zwei großen Themenfelder, die du gerade schon angeteasert hast. Bleiben wir noch mal ganz kurz ein wenig allgemeiner. Es gibt ja eine Vielzahl von Fahrerassistenzsystemen, das hatten wir bereits gesagt, und die greifen ja aber ganz auf ganz unterschiedliche Sensortechnologien zurück. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen differenzieren bzw. ausführen, wo die Unterschiede liegen zwischen Radar, Kamera, Ultraschallsensor, LIDAR und auch Infrarotkameras.
Sehr gern. Und du hast eben schon den ganz wichtigen Punkt angesprochen, das ist eben die Komplexität, weil zum einen die Assistenzsysteme in der Funktion sehr unterschiedlich sind und auf sehr unterschiedliche Sensoren eben auch zurückgreifen. Ja, wir haben verschiedene Sensoren derzeit im Einsatz. Das sind Ultraschallsensoren, das sind Kameras, das sind Radarsensoren, das sind LiDAR-Sensoren im Wesentlichen. Und all diese Sensoren basieren auf unterschiedlichen physikalischen Prinzipien. Und daraus folgen im Prinzip zwei Dinge. Zum einen reagieren diese unterschiedlichen Sensoren auf verschiedene Einflüsse unterschiedlich, also Störeinflüsse werden durch unterschiedliche Umfeld Einflüsse eben beeinträchtigt in ihrer Funktion. Und zum Zweiten haben all diese Sensoren Vorteile, aber eben auch Nachteile. Wenn ich mal beispielsweise die Kamera herausgreife, die FAS-Kamera, die häufig hinter Windschutzscheiben verbaut ist, die kann sehr empfindlich zum Beispiel auf Blendung reagieren, durch eine tiefstehende Sonne beispielsweise. Diese Kamera ermöglicht keine direkte Geschwindigkeitsmessung und diese Kameras haben eben die Verschlechterung der Funktion, zum Beispiel bei dichten Nebel oder Regen, das heißt dort diese Sichtbeschränkung. Was diese Kameras sehr gut können, ist aber die Objekterkennung. Das heißt, eine Kamera kann sehr gut zwischen Radfahrer, Fußgänger oder eben Verkehrsschild erkennen, was andere Sensoren nicht so gut können. Ein Radarsensor hingegen hat Schwierigkeiten bei der Objekterkennung. Der erkennt eben nur, da ist ein Hindernis, kann es aber schlecht erkennen, worum es sich handelt. Dafür kann der Radarsensor sehr gut Geschwindigkeit oder er misst direkt Geschwindigkeiten, kann Entfernung sehr gut ermitteln. Und hat wetterunabhängig seine volle Funktionsfähigkeit, wird also sehr schwach nur durch Regen und Nebel beispielsweise beeinflusst. So, und das sind eigentlich gegensätzliche Stärken und Schwächen und das ist auch mit ein Grund dafür, dass unterschiedliche Sensoren häufig eingebaut werden in die Fahrzeuge, damit die Vor- und Nachteile gegenseitig kompensiert werden können.
Dieser Einbau beziehungsweise dieses gegenseitige Kompensieren von Vor- und Nachteilen wird eben erreicht, indem man die Sensorfusion herstellt, nenne ich es mal. Wo besteht dann aber wiederum die Schwierigkeit für die Reparaturwerkstätten, wenn man jetzt am Beispiel der Windschutzscheibe was austauscht, die Kamera mit austauscht, aber worauf muss ich im Zweifel dann noch achten?
Es ist so, bei den Sensoren, die müssen natürlich auf das Fahrzeug ausgerichtet sein. Wenn ich jetzt verschiedene Sensoren dort für eine Funktion verwende, dann müssen die Daten aber auch übereinstimmen. Das heißt, die einzelnen Sensoren müssen nicht nur auf das Fahrzeug ausgerichtet und abgestimmt sein, sondern eben auch auf die damit zusammenhängenden Sensoren. Und an dem Beispiel Windschutzscheibe kann das eben dazu führen, dass ich die Kamera natürlich kalibrieren, justieren muss, aber vielleicht auch das Licht nochmal einstellen muss und vielleicht den Radarsensor auch danach noch kalibrieren muss, weil eben diese ganzen Informationen aufeinander abgestimmt werden muss. Also kurz gesagt, kann aus dieser Sensorfusion ein erhöhter Aufwand resultieren, dass eben mehr Arbeiten nötig sind. Und ganz wichtig, das sind häufig auch Arbeiten, die sich nicht unmittelbar erschließen. Also weil einfach Sensoren dort bearbeitet werden müssen, kalibriert beispielsweise, die nicht unbedingt im Schadenbereich liegen müssen. Da muss man eben schon wissen, was man tut und die Herstellervorgaben eben auch kennen.
Wissen, was man tut, das ist ein gutes Stichwort. Das Thema Schulungen werden wir später nochmal drauf eingehen, weil tatsächlich ist ja die Herausforderung für viele freie Werkstätten, dass sie eben modellspezifische Besonderheiten beachten müssen bei Dutzenden Modellen und eben nicht nur bei einem. Aber wie gesagt, da kommen wir später nochmal drauf. Wir wollen uns noch einmal ein bisschen näher beschäftigen, Helge, mit der Rekalibrierung. Du hattest das vorhin schon als ein großes Themenfeld angekündigt, was das KTI seit vielen Jahren schon untersucht. Und tatsächlich ist es ja so, dass bereits kleinste Abweichungen dramatische Folgen haben können, richtig?
Ja, richtig. Und diese kleinen Abweichungen, die können eben schon bei Nachlässigkeit in der Kalibrierung sehr schnell geschehen. Wenn beispielsweise der Fahrzeughersteller vorschreibt, dass eine sogenannte Felgenschlagkompensation durchzuführen ist und die nicht durchgeführt wird, kann es schon sein, dass zum Beispiel die Aufstelltoleranzen der Kalibriertools überschritten werden. Also da können kleine Ungenauigkeiten im Arbeitsablauf, in der Arbeit schon zu großen Ungenauigkeiten führen. Die Auswirkungen, ja, auch das ist eine seriös, nicht ganz einfach zu beantwortende Frage. Ich sage es mal an einem Beispiel. Es macht einen Unterschied, ob ich eine Verkehrszeichenerkennung habe, die kamerabasiert ist, oder eben eine Notbremsfunktion mit Fußgängererkennung. Ich sage es mal stark vereinfacht, bei der Verkehrszeichenerkennung ist es nicht ganz so relevant, wo die erkannt wird, also das Verkehrszeichen erkannt wird. Bei der Fußgängererkennung sehr wohl. Da ist eine zentimetergenaue Zuordnung des Fußgängers vor dem Fahrzeug sehr wohl für die richtige Funktion entscheidend. Also kurz gesagt, es hängt sehr stark von der Funktion des Assistenzsystems ab, von der Konfiguration, von den Sensoren und so weiter. Aber es gibt dazu Untersuchungen, die nachgewiesen haben, dass beispielsweise eine nicht nach Herstellervorgabe kalibrierte Frontkamera die Notbremsfunktion mit Fußgängererkennung nicht so funktionieren lassen kann, wie es eben gefordert ist. Einfach gesagt, wenn das Fahrzeug dem gewollten Zustand entspricht, also die Kamera richtig kalibriert ist, hält das Fahrzeug vor dem Fußgänger an. Wenn ich dort eine falsche Ausrichtung der Kamera habe, kann es sein, dass ich den Fußgänger mit ungebremster Geschwindigkeit oder mit nur leicht verringerter Geschwindigkeit anfahre. Also zusätzlich Unfälle geschehen, die vermeidbar wären, wenn alle Kamerasysteme, Radarsensoren so kalibriert werden würden, wie es vorgeschrieben ist.
Personenschäden im Speziellen und natürlich auch Blechschäden im Allgemeinen wollen wir ja verhindern, sollen ja auch die Fahrerassistenzsysteme verhindern. Eine wichtige Basis dafür ist natürlich die Fach- und Sachkunde der Fachkräfte, aber andererseits auch die Vorgaben der Hersteller. Und da stellt sich doch immer mal wieder die Frage, wie sind die verfügbar und sind die für alle Werkstätten tatsächlich verfügbar? Wie seht ihr das? Gibt es da noch Optimierungspotenzial?
Ja, da gibt es deutlichen Optimierungsbedarf. Also zunächst mal sind fahrzeugindividuelle und tagesaktuelle Herstellervorgaben unbedingte Voraussetzungen für fachgerechte Arbeiten. Das ist ganz elementar. Es ist aber so, dass da einige Schwierigkeiten schon mit verbunden sind. Das sehen wir sehr deutlich. Vielleicht nochmal vorweggeschickt, die Daten müssen von den Fahrzeugherstellern an jeden Marktbeteiligten mit einem berechtigten Interesse zur Verfügung gestellt werden. Das bedeutet also auch markenunabhängigen Werkstätten beispielsweise, Sachverständigen, die müssen diese Daten einsehen können, also darauf zugreifen können. Es ist so, dass die Daten in der Regel über Internetportale dort zur Verfügung gestellt werden. Jetzt beginnt die Schwierigkeit damit, dass man sich zunächst mal registrieren muss. Das kann schon mit gewissen Hürden verbunden sein. Das kann Zeit dauern. Das ist ein gewisser Aufwand. Man muss sich also erstmal registrieren, ein Benutzerkonto einrichten. Für jede Marke, für jeden Hersteller, den man dort bearbeiten will. In der Regel sind diese Informationen dann auch kostenpflichtig. Das heißt, man wählt sich dann für eine Stunde, einen Tag oder was auch immer ein und muss das natürlich entsprechend bezahlen. In der Praxis gibt es auch noch weitere Schwierigkeiten. Neben der Einrichtung dieser Benutzerkonten müssen die natürlich auch verwaltet und gepflegt werden. Ein großes Problem besteht darin, dass diese Portale teilweise sehr unterschiedlich strukturiert sind, dass die Menüführung unterschiedlich ist, dass auch die Begrifflichkeiten unterschiedlich sind, also Begriffe unterschiedlich verwendet werden. Das bedeutet, dass man mit Suchbegriffen teilweise Informationen nicht findet, einfach nur deshalb, weil man den falschen Suchbegriff dort verwendet hat. Das sind alle Schwierigkeiten, die dort auftauchen können, die gelöst werden können. Eine Lösung könnte beispielsweise darin auch bestehen, herstellerunabhängige Portale zu nutzen. Es gibt beispielsweise Repairpedia, wo die Herstellerinformationen dort aufbereitet und auch zum gewissen Grade vereinheitlicht angeboten werden. Auch zum Beispiel ein Kalkulationsprogramm wie Silverdat, die ich hier beispielsweise nennen möchte, sind direkt fahrzeugindividuell teilweise diese Informationen einsehbar. Also da gibt es schon Lösungsansätze, aber auch hier muss der Mitarbeiter eben sich zu helfen wissen, sich auskennen, wissen, wo er auf welche Daten zugreift und das entsprechend dann auch richtig umsetzen. Also die Schwierigkeit besteht eben unter Umständen darin, dass wenn ich als Mehrmarkenbetrieb unterschiedlichste Portale erstmal einrichten muss, mich da zurechtfinden muss, das kann sehr aufwendig werden und bedeutet schon einen hohen Aufwand.
Was mache ich denn jetzt aber als Werkstatt, wenn ich jetzt ein relativ neues Modell in der Werkstatt habe und ich wähle mich ein ins Portal, das Portal an sich ist bekannt, die Marke auch, aber jetzt finde ich eben doch keine Daten. Kann man sich als Werkstatt dann auch an euch wenden?
Ja, kann man. Wir versuchen dann auch Lösungen zu erarbeiten. Wir nehmen in der Regel dann mit dem Fahrzeughersteller Kontakt auf und fassen dort nach. Häufig ergibt sich dann schon eine Lösung, dass Informationen eben nicht gefunden wurden, obwohl die da sind. Dann geben wir Hinweise, wo die Informationen aufgefunden werden können. Davon unabhängig möchte ich aber jedem Betrieb und auch Sachverständigen raten, bevor dort begonnen wird mit der Arbeit, mit der Auftragsannahme, erstmal zu prüfen, gibt es Informationen und habe ich dort Zugriff entsprechend. Weil wir durchaus gesehen haben bei neuen Fahrzeugherstellern, beispielsweise chinesischen Fahrzeugherstellern, nicht nur, aber insbesondere bei denen, dass die Portale erst noch aufgebaut werden müssen, vielleicht auch nicht vollständig sind von Beginn an oder auch in anderen Sprachen dort verfügbar sind, aber eben nicht in Deutsch. Und das sind schon Probleme, mit denen man sich im besten Falle vorher vertraut macht und wie gesagt, vor Auftragsannahme schon mal prüft, ob diese Informationen verfügbar sind. Wenn nicht, dann müsste man vielleicht auch gewisse Arbeiten ablehnen oder dann nach Stand der Technik arbeiten.
Okay, jetzt haben wir diesen einen großen Themenschwerpunkt Rekalibrierung ein bisschen besprochen. Wir wollen aber auch noch mal zum Thema Überbeschichten sprechen, Helge. Du hattest das schon angedeutet. Das ist ebenfalls ein wichtiges Thema, gerade im Stoßfängerbereich. Wo liegt denn prinzipiell die Problematik, wenn ich im Sensorbereich überlackiere?
Also die Schadenmechanismen bei Radarsensoren, die sind äußerst komplex. Die Radarsensoren arbeiten ja mit elektromagnetischen Wellen. Und man kann sich als sehr starke Vereinfachung vielleicht vorstellen, dass das ein quasi optischer Sensor ist. Also alle die Gesetzmäßigkeiten, die es in der Optik gibt, die gibt es in ähnlicher Art und Weise eben auch bei Radarsensoren. Und das bedeutet, dass Schleifriefen zum Beispiel im Stoßfänger ein Problem sein können, weil eben dort Brechungen auftreten kann, dass zu hohe Schichtdicken oder falsches Material auch die Dämpfung der oder die Dämpfung zu hoch wird der elektromagnetischen Wellen. Und da gibt es noch ganz viele weitere Mechanismen, zum Beispiel auch die Anzahl der Schichtdicken ist ein ganz wichtiger Punkt, die dazu führen, dass die Fahrzeughersteller dort teilweise recht restriktive Vorgaben machen. Ich muss aber hier auch nochmal sagen, auch das hängt davon ab, was der Radarsensor sehen können muss, also was die Funktion des Assistenzsystems ist, wie weit beispielsweise der Radarsensor bei einer Spurwechselwarnung nach hinten gucken können muss, ob er das Motorrad auch erkennen muss oder eben nur den PKW. Das sind alles Dinge, die dazu führen, dass die Herstellervorgaben unterschiedlich ausgelegt sind. Aber es gibt da schon einige Dinge, die beachtet werden müssen.
Ihr als KTI habt dazu auch schon in den vergangenen Jahren Untersuchungen gemacht. Nenn uns doch mal ein konkretes Beispiel, was eben passiert, wenn man überlackiert im Sensorbereich.
Ja, wir haben dazu Fahrversuche gemacht, genau richtig, das ist schon, liegt schon einige Jahre zurück. Es gibt ganz viele verschiedene Effekte, die wesentlichen beiden möchte ich mal rausgreifen. Das ist zum einen eine Reduktion der Erkennungsreichweite, also einfach gesagt der Reichweite des Radarsensors. Das heißt, wenn ich zu viel Material auftrage beispielsweise oder ungeeignetes Material mit vielen Pigmenten, die eine starke Reflexion der elektromagnetischen Wellen zur Folge haben kann, dann wird zum Beispiel das Motorrad auf dem linken Fahrstreifen, welches mich überholen möchte, nicht erkannt oder viel zu spät erkannt. Das ist eine Konsequenz. Die zweite ist eine falsche Zuordnung der Position eines anderen Fahrzeuges zum Beispiel, weil die Radarwellen durch zu viele Grenzschichten beispielsweise in der Richtung stark verändert werden. Und dann kommt es eben zu einer falschen Winkelzuordnung. Das heißt, ein Fahrzeug wird zum Beispiel nicht auf den gleichen Fahrstreifen dort erkannt, sondern auf den benachbarten Fahrstreifen. Also diese beiden Effekte, die waren sehr deutlich erkennbar, messbar und auch fühlbar, dass zum einen die Reichweite sinkt und zum anderen die Winkelzuordnung fehlerhaft vorgenommen wird. Und dann gibt es noch weitere Effekte, zum Beispiel Geisterziele. Das heißt, ein Radarsensor erkennt Objekte, die gar nicht wirklich vorhanden sind. Zum Beispiel, wenn ich Spachtel dort auf den Stoßfänger auftrage. Und da gibt es noch sehr viele weitere Effekte, die wir beobachtet haben.
Ihr habt im Zuge dieser Untersuchungen und Forschungen auch mit verschiedenen Marktbeteiligten angestoßen, dass eben entsprechende radarfähige Lacke entwickelt werden. Lösen die jetzt dieses Problem?
Ja, sie sind Teil der Lösung. Es entstehen aber neue Probleme. Also ja, es gibt mittlerweile radargeeignete Lacke. Die haben eine spezielle und auch feststehende Rezeptur, sind von dem Fahrzeughersteller entsprechend auch geprüft und freigegeben. Das Problem liegt jetzt nur darin, dass die feststehende Rezeptur keinen Farbtonangleich zulässt. Das heißt, wenn ich jetzt dort ein Fahrzeug habe, zum Beispiel den Stoßfinger überlackiere mit der feststehenden Rezeptur des Lackes, kann das passieren, dass es nicht zum restlichen Fahrzeug passt, also einfach ein Farbtonangleich vorgenommen werden muss. Und das führt eben heute teilweise dazu, dass angrenzende Bereiche beilackiert werden müssen, beispielsweise also im Falle eines Heckstoßfängers die beiden Seitenteile, vielleicht Kofferraumdeckel. Und das ist ein hoher Aufwand, der daraus resultieren kann. Das ist ein Problem. Unter anderem, wir arbeiten daran, also vielleicht kann ich das nochmal sagen, es gibt dazu in der Deutschen Kommission der Lack- und Karosserieinstandsetzung eine Arbeitsgruppe, die sich genau mit diesem Thema und mit anderen Fragen befasst, wie dort zum Beispiel in Zukunft mit diesen radartransparenten Lacken hinsichtlich Farbtonangleichung umgegangen werden kann.
Also bleibt es auf jeden Fall spannend an der Stelle, und da kann ich vielleicht den kleinen Hinweis in eigener Sache geben, dass natürlich auch wir bei Schaden News diese Entwicklung genau beobachten werden, mit dir, Helge, mit euch, mit dem Team des KTI, und vielleicht an der Stelle nochmal der Hinweis, da lohnt sich immer mal ein Blick auf unser Nachrichtenportal oder auch die Anmeldung im Newsletter. Nun hatten wir ja eingangs die Dynamik der ganzen Entwicklung besprochen und stehen ja aber an der Schwelle zum hochautomatisierten Fahren. Man nennt das Level 3. Was verbirgt sich denn hinter Level 3 und was geht nun wieder damit einher, wenn wir über Herausforderungen für die Reparaturwerkstätten sprechen?
Also vorweg vielleicht eine Meinung von mir. Ich halte die Level-Benennung und die Diskussion rund um die Level in unserem Marktumfeld für überbewertet. Die Level wurden letztendlich dazu geschaffen, um dort rechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen, rechtliche Dinge zu formulieren und technische Entwicklung zu fördern. Wenn es jetzt um Reparaturen geht, um unser Marktumfeld, ist aus meiner Sicht die Beschreibung mit Level nicht besonders hilfreich. Genau, es gibt Level 0 bis 5. Fahrerassistenzsysteme, also assistiertes Fahren, meint Level 2. Der Unterschied zu Level 3, und es gibt ja einige Fahrzeuge seit einigen Jahren mit Level 3 auf dem deutschen Markt, ist der, dass bei Level 2 immer der Fahrer in der Verantwortung ist, also die Fahraufgabe immer bei sich hat und für alles verantwortlich ist. Bei Level 3 ist es so, dass in gewissen Situationen die Fahraufgabe an das Fahrzeug übergeben werden kann. Und solange das Fahrzeug die Fahraufgabe übernommen hat, auch das Fahrzeug oder der Hersteller in der Verantwortung steht. Das ist der Unterschied. Es gab von Anfang an eigentlich schon die Meinung, dass Level 3 nur sehr eingeschränkt ist hinsichtlich des Nutzens, weil derzeit eben Level 3-Funktionen, also zum Beispiel Autobahnassistenzfunktionen oder Staufolgefunktionen, nur auf Autobahn oder autobahnähnlichen Straßen funktioniert, auch nur bei Tageslicht, bei Plusgraden, bei Trockenheit, also das Einsatzfeld ist da schon recht begrenzt. Demgegenüber steht ein sehr hoher technischer Aufwand, weil Sensoren redundant verbaut werden müssen. Wir haben in diesen Fahrzeugen in der Regel Radarsensoren, Kamera, LIDAR-Sensoren. Der Fahrer muss gemonitort werden, das heißt die Aufmerksamkeit des Fahrers oder die Beschäftigung des Fahrers muss entsprechend dort bewertet werden. Das ist schon ein sehr hoher Aufwand, der auch mit hohen Kosten verbunden ist. Und vielleicht dazu noch ein kleiner Einschub. Unter anderem deshalb verschwinden diese Funktionen auch gerade wieder vom deutschen Markt. Es gab drei Pkw-Modelle, die in Deutschland seit einigen Jahren eben mit diesen Level-3-Funktionen angeboten wurden. Seit diesem Frühjahr sind die aus dem Programm genommen worden, genau aus dem Grunde. Kosten viel Geld und haben sehr eingeschränkten Nutzen. Es gibt dann aber auch die Level-4-Funktion, und da sehen wir sehr wohl in Zukunft eine stark steigende Bedeutung. Level 4 bedeutet, dass ein Fahrer in gewissen Einsatzfällen nicht unbedingt erforderlich ist, also das Fahrzeug dort selbstständig in seinem Betriebsbereich fahren kann. Das wird aus meiner Sicht sehr hohe Bedeutung haben im gewerblichen Einsatz, also bei Nutzfahrzeugen beispielsweise, wo heute schon der Fahrermangel ein ganz großes Problem ist, aber auch als Ergänzung zum ÖPNV, dass zum Beispiel innerstädtisch dort Shuttle ein Teil des ÖPNV mit übernehmen. Das sehen wir schon. Was ich vielleicht auch nochmal dazu sagen möchte, das ist vielleicht jetzt auch schon deutlich geworden, aber ich möchte es nochmal extra sagen, diese Level bauen nicht aufeinander auf. Also es ist nicht so, dass eine Level-3-Funktion Level 2 voraussetzt zwingt und Level 4 eine Level-3-Funktion bedingt, sondern diese Level funktionieren unabhängig. Also es kann ein Level-4-Fahrzeug in den Verkehr gebracht werden, ohne vor Level 3 zu erfüllen einfach. Also es ist kein sequenzielles Vorgehen dort. Ja, also so ist das. Und was wir schon sehen für die Zukunft, ist gewissermaßen eine Zweiteilung. Wir haben sehr stark steigende Anteile, Ausstattungsraten von diesem Level 2, hatten wir eingangs schon besprochen. Es gibt rechtliche Vorgaben, die eine quasi Ausstattungspflicht für Assistenzsysteme dort bedeutet, gerade für kamerabasierte Systeme. Das heißt, alle Fahrzeuge, die wir heute am Markt haben, sind mindestens Level 2, die neu zugelassen werden. Auf der anderen Seite sehen wir eben diese Level 4 Fahrzeuge in Flotten. Level 3 hat aus meiner Sicht keine große Bedeutung in Zukunft. Und das darf ich vielleicht noch eines ergänzen? Ich hatte eingangs ja gesagt, dass vielleicht diese Level auch überbewertet werden. Das hat aus meiner Sicht auch den Grund, dass eine Level-3-Funktion nicht viel kritischer sein muss als eine Level-2-Funktion. Also wir sehen derzeit schon Level-2-Funktionen, die zum Beispiel ein Fahren ohne Hände am Lenkrad zulassen. Das heißt, ich kann beispielsweise mit über oder mit bis zu 130 Kilometer pro Stunde auf der Autobahn selbstständig fahren, ohne die Hand am Lenkrad haben zu müssen. Diese Fahrzeuge halten selbstständig den Fahrstreifen. Die bremsen selbstständig und machen sogar einen Fahrstreifenwechsel automatisiert. Und das ist, kann sehr sicherheitskritisch sein. Und von daher sind die Anforderungen an ein solches Level 2 Hands-off-System nicht viel niedriger als ein Level 3 System. Und von daher möchte ich nur noch mal sagen, auch diese Level 2 Funktionen können sehr wohl sehr sicherheitskritisch sein.
Dieser Sicherheitsaspekt, den du da gerade angesprochen hast, ist, glaube ich, auch ganz, ganz entscheidend, wenn wir über die Arbeiten der Werkstätten sprechen, weil natürlich ist nicht geklärt, wer trägt denn am Ende die Verantwortung, wenn der Radar das Objekt nicht erkennt und es dann zu einer Kollision kommt. Deswegen hatten wir ja vorhin schon gesagt, Fach- und Sachkunde des Personals, der Fachkräfte, muss einfach sichergestellt werden. Ihr bietet entsprechende Schulungen an. Wie ist so die Nachfrage nach diesen Schulungen und warum sollte man diese immer und immer wieder fortlaufend wahrnehmen?
Ja, also die Nachfrage ist sehr hoch und ich hatte es ja auch schon gesagt, die Schulungen werden, ja, da fließen unsere neuesten Erkenntnisse aus der Forschung und Entwicklung mit ein. Das heißt, das ist kein statischer Lehrgang, sondern der wird immer auf dem aktuellsten Stand der Erkenntnisse gehalten. Die Nachfrage ist gut, wir werden das auch ausbauen, wir werden mehr dort machen im DIN-Gebiet. Und diese Schulung, das ist eben ganz zentral, weil alle Herstellervorgaben auch nur umgesetzt werden können durch entsprechend geschultes Personal. Das betrifft eben die Datengewinnung, das hatten wir schon kurz besprochen. Das setzt sich aber auch mit der Umsetzung der Herstellervorgaben fort. Also auch wenn gewisse Schritte nicht explizit angesprochen werden im Ablauf, da muss man doch wissen, wie eine Felgenschlagkompensation durchgeführt wird, ob sie erforderlich ist und so weiter. Und das ist eben die Schulung, die der Werkstatt oder auch eben den Personal ermöglicht, dort alle Anforderungen umzusetzen, die dort gestellt werden. Also von daher sind diese Schulungen ganz zentral und das wird sicherlich ein ganz wichtiger Punkt in Zukunft weiter bleiben oder stärker noch werden. Und was wir auch immer sagen, das vielleicht noch als Ergänzung, was auch die Haftung betrifft, wir können jedem nur raten, die Arbeiten, die gemacht wurden, zu dokumentieren und entsprechend auch zu archivieren, unabhängig von Level 2 oder Level 3. Das ist ganz wichtig, dass man die Arbeiten, die man durchgeführt hat, nach Herstellervorgabe, also entsprechend der fahrzeugindividuellen und tagesaktuellen Daten, dass das entsprechend auch dokumentiert und archiviert wird. Ganz wichtig.
Dokumentation ohnehin heutzutage, man sollte eigentlich nicht mehr reparieren, ohne zu dokumentieren. Ich denke, das ist angekommen bei den Betrieben natürlich. An der Stelle vielleicht auch nochmal der Hinweis auf eure Website. Dort gibt es alle Schulungen übersichtlich dargestellt. Und du hattest es gerade gesagt, genauso dynamisch wie die Entwicklung in den technischen Entwicklungen ist, genauso dynamisch entwickelt ihr auch die Schulungen weiter. Die sind ja mal sehr praxisorientiert, in der Regel auch direkt an Fahrzeugen bei euch in Lohfelden. Ihr habt auch ein bisschen ausgebaut. Vielleicht kannst du da mal noch ein, zwei Hinweise geben, wie so eine Schulung bei euch abläuft, für die, die noch nicht da waren.
Ja, immer praxisorientiert. Also die Praxis steht bei uns im Mittelpunkt, genau. Es gibt natürlich immer eine kurze theoretische Vorbereitung sozusagen, aber die Praxis steht bei uns tatsächlich im Mittelpunkt. Das trifft auf alle Lehrgänge zu und mit Blick auf Assistenzsysteme ist es so, dass wir Schulungsfahrzeuge bei uns haben, verschiedene Kalibriertools, Kalibriergeräte, entsprechend auch ein Kalibrierlabor. Und das ist eben ganz wichtig, dass wir auch nicht nur den Ablauf an einem Gerät zeigen, sondern eben auch vermitteln, wie die technischen Zusammenhänge dort sind, damit eben genau der Werkstattmitarbeiter nach der Schulung beurteilen kann, was alles notwendig ist und wie es umzusetzen ist. Und das eben auch ein bisschen unabhängig vom Kalibriertool. Es gibt eben die Herstellervorgaben, es gibt auch die Vorgaben des Kalibriertool-Herstellers. Und die müssen richtig umgesetzt werden. Und das ist so das Ziel. Und die Praxis steht da absolut im Mittelpunkt. Das heißt, es geht dann raus an die Fahrzeuge. Die Gruppen sind recht klein. Die halten wir auch so, dass jeder selbst mit dort anfassen kann, das natürlich praktisch machen kann. Und wie gesagt, gerätunabhängig auch. Das ist uns auch wichtig, dass wir nicht nur ein, zwei Geräte dort zeigen, sondern die Bandbreite, die es nun mal gibt, auch vorstellen und dann eben auch Hinweise dazu geben, was die geeigneten Tools sein können und wie damit umzugehen ist.
Also wie gesagt, schaut da gerne mal rein. Das lohnt sich auf jeden Fall. Wir wollen langsam zum Abschluss kommen, Helge, und einen kleinen Blick in die Zukunft wagen, auch wenn wir beide keine Glaskugel hier vor uns haben. Aber vielleicht aus deiner Expertise heraus, wie wird sich das Thema rund um Fahrerassistenzsysteme in den nächsten Jahren entwickeln und worauf wird es für die Werkstätten ankommen?
Ja, das hatten wir auch eingangs schon kurz besprochen. Also die Ausstattung der Fahrzeuge mit den Sensoren und dem Assistenzsystem wird sehr stark steigen. Also wir werden in 10, 15 Jahren vielleicht bei 80% Ausstattungsrate liegen im deutschen Fahrzeugbestand. Das heißt, das Thema wird auf die Werkstätten zukommen, sehr stark. Und jetzt ist die Frage, wie man damit umgeht, mit der Komplexität. Ein Thema, was wir noch gar nicht angesprochen haben, was aber auch ganz wichtig ist, ist auch der Softwarestand, der dahinter steht. Also es ist häufig auch notwendig, wenn ich dort an Assistenzsystemen arbeite, überhaupt erstmal die Software auf den richtigen Stand zu bringen. Und das kann eben nur der Mitarbeiter, der entsprechend geschult ist, der dort die Zusammenhänge kennt. Das ist ganz wichtig. Und wir hatten eben über die Schulung gesprochen. Da geht es eben im Wesentlichen auch darum, die Zusammenhänge zu erkennen. Warum ist was notwendig? Wie wird dort entsprechend das Geforderte umgesetzt? Und ja, das ist der zentrale Punkt. Und den möchte ich nochmal besonders hervorheben. Das qualifizierte Personal, das wird ganz wichtig sein, dass dort die Fortbildung betrieben wird und jeweils das Personal mit den Dingen, die auf uns zukommen, mit der Komplexität, mit der steigenden Ausstattung der Fahrzeuge, mit der neuen Technologie entsprechend umgegangen werden kann. Also Schulung des Personals und natürlich auch der Befähigung, werkzeugseitig dort mit den Fahrzeugen umzugehen, das ist ganz wichtig und zentral in Zukunft.
Eine letzte Frage noch, wenn wir über Zukunft sprechen. Du hattest vorhin die Level 4 Fahrzeuge angesprochen. Meinst du, das ist was, was tendenziell in ein paar Jahren in die Werkstätten kommt, oder sprechen wir hier doch eher von Spezialisierungen?
Ja, das sehe ich schon sehr deutlich in spezialisierten Werkstätten, weil bei diesen Level 4 Fahrzeugen auch gewisse Vorgaben existieren, zum Beispiel eine erweiterte Abfahrtkontrolle durchgeführt werden muss, auch die speziellen Untersuchungen zyklisch durchgeführt werden müssen, genau nach Herstellervorgaben, nach Bordbuch durchgeführt werden müssen. Das sind Anforderungen, die ein normaler Betrieb, so nenne ich es mal, kaum erfüllen können wird. Von daher sehe ich das Thema Level 4 schon bei Flotten und in den entsprechend spezialisierten Werkstätten.
Okay, wir sind auf jeden Fall gespannt. Ich denke, die Entwicklungen bleiben genauso dynamisch, wie sie in den letzten Jahren waren. Und ich denke, dass auch wir nicht das letzte Mal dazu gesprochen haben, Helge. Vielen lieben Dank, dass du hier warst und uns mal so einen intensiven Einblick auch in die Arbeit des KTI ermöglicht hast. Und dann bedanke ich mich bei dir und bei unseren Zuhörenden und bis zum nächsten Mal.
Ich bedanke mich. Vielen Dank.
Insights Schadenbusiness ist ein Podcast des Online-Fachmagazins Schaden News. Recherche, Redaktion und Moderation Christian Simmert, Ina Otto und Carina Hederich. Schnitt Matthias Diekhoff.